Einen wunderschönen guten Abend. Es ist Zeit für Wild umstritten, drei Themen, drei Gäste. Heute besprechen wir ja schier unglaubliche neue Details zu diesem Spionagefall Egisto Ott. Wir besprechen, dass der Rewe-Konzern in Österreich Ladenöffnungszeiten bis 23 Uhr fordert. Und wir sprechen über Schweizer Klimaseniorinnen, die tatsächlich ein historisches Klimaurteil erzielt haben. Das besprechen wir mit unseren Gästen heute wieder bei uns. Eva Linsinger, mehrfach ausgezeichnete Journalistin. Sie sind stellvertretende Chefredakteurin beim Nachrichtenmagazin Profil. Schön, dass Sie da sind.
Schönen guten Abend.
Mit Manfred Eine, der Staranwalt, das kann man schon so sagen, nach Eigendefinition auch ein Schlachtrost des Strafrechts. Schön, dass Sie da sind, Herr Netter.
Hallo. Guten Abend.
Und Harald Walser, ehemaliger Nationalratsabgeordneter für die Grünen, seinerzeit auch Gymnasiumdirektor. Schön, dass Sie da sind. Hallo.
Guten Abend.
Unser erstes Thema, der Spionagefall Egisto Ott, der ist quasi wie ein riesiges Labyrinth und scheinbar täglich kommen dann neue, unüberschaubare Gänge dazu. Jetzt hat man aktuell erfahren, dass da 5 hochspezielle Laptops verschwunden sein sollen. 2 dieser Geheimdienst-Laptops soll man bei Egisto Ott gefunden haben. Einen ganz konkret gut versteckt unterm Herd in der Küche hinter einer Sockleiste. Herr Einitter, sind Sie nicht erst seit gestern in der Justiz? Und da hätte ich folgende Frage. Seit 2016 soll dieser Egisto Ott, Ex-Verfassungsschützer, hunderte illegale Abfragen gemacht haben, dafür auch zigtausende Euro kassiert haben. Er soll für Russland spioniert haben. Jetzt findet man einen Geheimdienst-Laptop bei ihm versteckt. Unterm Herd, in der Küche, mehrere, 2 ganz konkret. Ja. Wie groß ist dieser Skandal aus Ihrer Erfahrung?
Naja, das ist schon ein Höhepunkt oder Tiefpunkt eigentlich, wenn man es so nennen kann. Denn es ist völlig unverständlich, dass im Jahr 2018 diese berühmte BVD-Hausdurchsuchung stattgefunden hat, die eigentlich auf ganz dünnen Beinen stand und dementsprechend dann auch vom Oberlandesgericht in der Luft zerrissen wurde, als nicht gesetzmäßig und rechtswidrig. Einerseits, wo die Anschuldigungen, was waren diese südkoreanischen Pässe und die was weiß ich, also eigentlich nichts. Und initiiert offensichtlich damals schon von nunmehrigen Verdächtigen, Beschuldigten, Ott und Martin Weiß, kann man auch öffentlich sagen,
das ist
kein Geheimnis.
Das war ein Vorgesetzter, der soll in Dubai sein, hört man.
Die da schon offenbar irgendwie ein seltsames Spiel getrieben haben, nach dem Motto, halte den Dieb. Und in Wirklichkeit waren die selber diejenigen, die Geheimnisverrat, zumindest, ob das jetzt Verrat von Staatsgeheimnissen ist, sei dahingestellt, das ist bei uns sehr eng gefasst, diese Bestimmung, aber jedenfalls strafbare Verhaltensweisen an den Tag gelegt haben. Und dass das so lange gedauert hat, dass man das aufdeckt, wundert
aber,
mich auch.
Aber, ja.
Denn normalerweise ist man ja sehr schnell mit Hausdurchsuchungen da, wie man auch damals gesehen hat und auch in anderen Fällen kann ich das sagen. Und da hat man jetzt eigentlich sehr lange zugeschaut. Ich weiß nicht, was die in diesen Jahren jetzt eigentlich ermittelt haben.
Ich weiß nicht, wer das weiß, Frau Linsinger. Das können wir uns aussuchen. 2016 soll es die ersten Vorwürfe schon gegeben haben gegen Herrn Ott. Dann wären das bis 24 8 Jahre. Oder wenn Herr Einetter sagt, 2018 BVD-Hausdurchsuchung, sind immerhin auch noch 6 Jahre. Und die Behörden haben diese 6 oder 8 Jahre gebraucht, um es zu stoppen, weil der ist erst seit 2 Wochen jetzt quasi in U-Haft.
Das ist einer der vielen bedenklichen Stränge in einem Fall, der immer mehr zur Staatsaffäre wird, weil jedes Detail, das man sich anschaut, diese erste Verdachtslage mit Untersuchungshaft, die dann wieder aufgehoben wurde, das Verfahren gegen Martin Weiß, wo er einfach nicht kommt und es ist wurscht, ganz unjuristisch gesagt, schwerwiegende Verdachtsmomente und trotzdem kann weiter spioniert werden, trotzdem können weiterhin offensichtlich, es gilt die Unschuldvermutung, auch gegen Geld Informationen weiterverkauft werden unter tätiger Mithilfe des Jan Masalek, dem die beiden oder einer der beiden auch zur Flucht verholfen haben sollen. Das Ganze hat Dimensionen, und die im Großen Ganzen schlimm sind und jedes Detail, das man betrachtet, also diese Suspendierung, die offensichtlich so schlampig geschrieben wurde, dass sie nicht gehalten hat und so weiter und so weiter, da finde ich, das gehört schon wirklich aufgeklärt. Was ist da passiert und wie kann man vor allem auch verhindern, dass es nicht wieder oder weiter passiert?
Aber Frau Linsinger, weil Sie dankenswerterweise Jan Masalek angesprochen haben, den sehen wir es hier auch eingeblendet. Ex-Wirecard-Vorstand ist ja 2020 auf der Flucht. Herr Weiß, Herr Ott sollen da womöglich geholfen haben, aus Österreich dann irgendwie über Umwege nach Weißrussland, Russland zu kommen. Dieser Herr Masalek wird seit 2020 gesucht, Herr Walser. gilt mittlerweile als einer der meistgesuchten Verbrecher Europas. So, 2020. Und 2022 soll der offenbar unbehelligt einen dieser Laptops von Herrn Ott oder über Herrn Ott gekauft haben. Das geht sich für mich mit dem Zusatz Geheimdienst, Staatsschutz nicht aus. Wie kann das passieren? Haben Sie irgendeine Erklärung?
Ja, ich muss jetzt erst mal korrigieren, weil Sie haben gesagt, die unglaubliche Geschichte, das ist nicht mehr unglaublich, sondern in Österreich leider inzwischen fast schon auf der Tagesordnung. Das ist unfassbar, würde ich meinen. Es gibt keine Erklärung, außer dass die Geheimdienste in Österreich seit zweieinhalb Jahrzehnten, würde ich sagen, derart parteipolitisch unterwandert und instrumentalisiert werden, dass solche Dinge, solche Fehlleistungen aufkommen. Die Geheimdienste, vor allem natürlich jetzt die ehemalige Staatspolizei, BVD, DNS, also die ist ja ständig aufgelöst worden, wieder gegründet worden, immer nach Skandalen, hängt übrigens immer mit der FPÖ zusammen. Die erste Affäre, Kleindienst, Sie erinnern sich, Profil war, glaube ich, da auch mit an der Aufdeckung beteiligt. 20 Beamte, die da erwischt wurden. Also wer diesen Saustall, den es da gibt, nicht wirklich, ja, den kann man nicht aufräumen, sondern das muss man beenden, diese ganze Angelegenheit, und völlig neu gründen. So geht's nicht. Das hat man jetzt ein paar Mal versucht. Das
haben wir jetzt eh gemacht.
Ja, aber das ist ja, man hat es umbenannt. Aber es sind ja dieselben Leute, die da werkeln. Die waren ja auch alle im BVD drin. Also,
wobei, da hört man schon, Frau Linsinger, da hört man schon, dass diese DSN jetzt eben tatsächlich besser aufgestellt wurde, auch unter neuer Leitung. Also da hört man schon auch wieder Positives.
Wäre ich jetzt zynisch, würde ich sagen, schlechter geht ja dann fast gar nicht. Nicht mehr. Aber ja, um jetzt ernst zu werden.
Muss man die Leute hernehmen, entschuldige, dass man doch war, ja, nicht alle ausschmeißt.
Ja, aber
Fachkräftemangel in Österreich auch hier.
Es scheint schon jetzt etwas besser zu funktionieren. Aber ich glaube, was mir schon auch fehlt bei dem Ganzen, ist eine wirklich seriöse und auch offene Aufarbeitung. Man hat den Eindruck, es versinkt das Ganze ein bisschen im Hickhack, im parteipolitischen Hickhack. Und jetzt bin ich sicher die Letzte, die versucht, kleinzureden. Die FPÖ, ihre gefährlichen Verbindungen zu Russland, die dokumentiert sind durch den Freundschaftsvertrag, durch die neue Beschäftigung der ehemaligen Außenministerin der FPÖ, die bekanntlich in Russland lebt und arbeitet, durch alle möglichen anderen Verbindungen. Aber ganz so leicht, finde ich, kann sich die ÖVP auch wieder nicht machen. Herbert Kickl, so gefährlich er ist, hatte nicht einmal 2 Jahre lang das Innenministerium, die ÖVP über 24 Jahre. Dass da nur er allein schuld sein soll an den Missständen, die sich da aufgebaut haben, das kommt mir doch ein wenig gar billig vor.
Aber darf ich da gleich bleiben, weil ÖVP Innenminister Gerhard Kahner war gestern zu Gast in der ZIP 2 und Herr Kahner konnte auch nicht wirklich erklären, zumindest für mich nicht, warum das Ganze überhaupt so lange gedauert hat.
Jetzt ist es Aufgabe der Staatsanwaltschaft in enger Abstimmung mit der AG Pharma, das ist dieser Name dieser Ermittlungsgruppe im Bundeskriminalamt, dass diese Dinge restlos und lückenlos konsequent aufgeklärt werden. 2017 Suspendierung, jetzt Verhaftung.
Das sind 7 Jahre dazwischen.
Ja, er wurde auch sehr rasch suspendiert.
Aber er hat trotzdem weitergemacht.
Und dazwischen hat
im Innenministerium.
Es hat Ermittlungen gegeben und seit 2020 wurde die AG Pharma damals gegründet.
3 Jahre später.
Vier Jahre wurde die AG Pharma hat ermittelt, sodass es jetzt zu den Verhaftungen, zu dieser Verhaftung gekommen ist.
Gut, also 4 Jahre merken wir uns, Herr Einetter, aber...
Ja. Naja. Man muss unterscheiden hier, glaube ich, das Strafrechtliche von der politischen Seite. Strafrechtlich wird das ja hoffentlich jetzt endlich alles aufgearbeitet, was da passiert ist. Wie gesagt, dieser Staatsschutz ist schwach ausgeprägt. Also die Geheimnisverrat, das hat man auch schon gesagt und da sind, glaube ich, alle einig, dass man diese Bestimmung verschärfen muss. Also Spionage nicht nur zum Nachteil Österreichs, sondern auch anderer. Und auch diese Bestimmung, wie sie jetzt ist, zum Nachteil Österreichs, ist sehr eng gefasst. Das war ja mit der Grund, warum damals die Suspendierung aufgehoben wurde, soweit ich das richtig nachgelesen habe, weil man dem Ott nicht nachweisen konnte, dass er irgendwas weitergeleitet hat. Er hat sich zwar alles auf seine Privathandys oder Privatlaptops oder was weiß ich heruntergeladen, aber aber man konnte ihm nicht beweisen, dass er was weitergeleitet hat. Gut, und da hat man dann gesagt, aber das reicht nicht für eine Suspendierung.
Darf ich da gleich fragen, weil da ist ja das Bundesverwaltungsgericht letztlich verantwortlich für die haben Suspendierung. Und dort haben man eben auch gesagt, diese Suspendierung musste man aufheben, auch weil es Formalfehler gegeben hat. Man wusste gar nicht, an wen der was verkauft hat.
Nicht nachweisen, dass er was weitergegeben hat, sondern man konnte nur nachweisen, dass er sich herunter privat irgendwo aufs Laptop, Handy, sonst was gespeichert hat.
Dann ist das doch, macht ein Staatsschützer, der sich offenbar daneben benimmt, aber Vorschrift ist Vorschrift?
Ja.
Oder wie? Ist das so?
Nein, es hat nicht ausgereicht für eine Suspendierung, aber dass er dann trotzdem weiter im Amt war und man den nicht irgendwo verrammt hat auf einen Streifenwachbeamten, oder was, ist schon merkwürdig. Aber
wenn
wie gesagt,
der Verdacht
das ist
bis da oben besteht und da geht es jetzt nicht um irgendwas.
Also das wird sicher aufzuklären sein. Das ist also, wie gesagt, die eine Seite und die strafrechtliche Seite sowieso. Zu der kann ich nicht sagen, wenn ich keinen Akt habe. Da weiß die Frau Linsinger wahrscheinlich mehr. Die Journalisten haben ja bekanntlich die Akten nicht mehr.
Also,
die Verteidiger
schon.
Es ist schön, dass Sie wieder mal da sind.
Eigene Geschichte. Aber das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die politische Verantwortung. Und ich bin ja ein Kritiker, wenn nicht Gegner dieser ganzen U-Ausschuss-Geschichten immer wieder. Aber da gehört einer her. Also da bin ich der Meinung, dass der immer ich kritisch gegen U-Ausschüssen gegenüber ist, wenn nichts rauskommt und bei das irgendwo ein Tribunal ist, ein seltsames. Aber in diesem Fall jetzt mit dem Wissensstand gehört zur Klärung der politischen Verantwortung, da bin ich ganz bei der Frau Linsinger, ein Untersuchungsausschuss.
Sie schütteln den Kopf, Herr Walser.
Naja, der gehört natürlich her, da bin ich schon auch dieser Meinung. Nur die Ausschüsse, die Untersuchungsausschüsse der letzten Jahre, die waren alle sehr erfolgreich. Was da zutage gefördert worden ist, bitte, das hat dazu beigetragen, dass diese Republik ein bisschen sauberer wird und dass die, also das hoffen wir zumindest, und dass die Bevölkerung zumindest besser informiert ist über die Vorgänge, die normalerweise hinter verschlossenen Türen ablaufen. Also da ist schon einiges publik geworden. Und ich bin eigentlich schon dagegen, dass man diese Untersuchungsausschüsse immer derart herabwürdigt. Die waren erfolgreich. Und ich gebe Ihnen recht, jetzt, wenn nicht jetzt, muss die politische Verantwortung geklärt werden. Und ja, es ist auch klar, von wem da der Widerstand kommt. Stichwort Innenminister Karner, der wird da natürlich alles versuchen.
Die ÖVP wird auf der Bremse stehen.
Nur ein Satz. Die jetzigen Ausschüsse, die da laufen, dass die unter Folklore, das habe ich glaube ich sogar in der Sendung gesagt, fallen, sind uns schon einig.
Aber das stimmt.
Für nichts,
aber das,
Einspruch,
nein, das stimmt. Euer Ehren. Aber nämlich zum Beispiel der morgige Tag beweist das Gegenteil. Morgen ist der ehemalige Innenminister Herbert Kickl im U-Ausschuss, sagt dort unter Wahrheitspflicht aus. Die Abgeordneten sind ja auch nicht auf der Nudelsuppe dahergeschwommen, um es einmal so besonders primitiv zu sagen. Da wird er sicher kritisch befragt werden. Und das trägt natürlich zur Aufklärung bei. Und viele andere Dinge, die dort passieren, auch Akten etc., die dort angeliefert werden, das wird schon etwas klären. Da bin ich beim Herrn Walser. Die U-Ausschüsse sind ein wichtiger Beitrag, um da
ich
Dinge
bin
zu verleugnen.
Ich bin grundsätzlich gegen U-Ausschüsse.
Naja, aber Sie haben es als
ich sehe Sie nur kritisch
bezeichnet.
Ja, nein, die jetzigen.
Ja, aber das ist
von der
keine Folklore. Das ist eine gefährliche Herabwürdigung demokratischer Einrichtungen der Republik.
Wie soll sie das ausgehen? Erstens einmal, jetzt hat die ÖVP den ersten beantragt.
Ist das
nein,
schon
die
sehr
anderen haben es beantragt. Und jetzt beantragen die als Retourkutschen einen Untersuchungsausschuss.
Aber gehen wir mal vielleicht wieder...
Aber es ist mehr herausgekommen, als wir vermutet haben. Ich muss dazu sagen, der ÖVP-Untersuchungsausschuss, habe ich gedacht, da wird nicht viel herauskommen.
Morgen wird ein sehr spannender Tag im U-Ausschuss.
Ganz wichtig, was da morgen rauskommt, besprechen wir natürlich am Abend auch um 21 Uhr in Wild umstritten. Aber da bleibe ich gleich bei Ihnen, Frau Linsinger, das wird natürlich sehr, sehr spannend, wenn Herbert Kickl da morgen geladen ist. Wahrheitspflicht haben Sie auch schon gesagt. Ja, und für Innenminister Gerhard Karner, ÖVP ist die Geschichte schnell erzählt. Das hat Herbert Kickl einfach schuld. Ja, eben zum Beispiel mit diesem Freundschaftsvertrag. Da äußert sich dann heute Norbert Hofer von der FPÖ wie folgt dazu.
Diese Vereinbarung wurde 2016 unterzeichnet, also ganze 6 Jahre vor dem Einmarsch Russlands in die Ukraine. Ich sage das deshalb dazu, weil man oft den Eindruck hat, es wäre diese Vereinbarung mitten im Krieg unterzeichnet worden. Es war eine Zeit, in der russische Politiker und auch Präsident Putin in ganz Europa herzlich empfangen wurden und auch zahlreiche Politiker nach Moskau reisten, um sich mit dem Präsidenten persönlich zu treffen. Ich kann nur festhalten, es gab weder aus Russland noch aus einem anderen Staat, aus einem anderen fremden Staat, eine Beeinflussung, Geldflüsse oder Befehle an die FPÖ.
Frau Linsinger, ich sage noch ganz kurz, immer wenn es ums Kalmieren geht, kommt dann Norbert Hofer vor die Kamera. Ja, aber was ist davon zu halten? Also ja, das war 2016 unterschrieben, das war damals tatsächlich eine andere Welt. Wo ist die Aufregung?
Krim war schon annektiert durch Putin. Ja, ja. Also 14, man konnte ja? zum ja. Beispiel schon wissen, man konnte durchaus auch wissen, auch als mäßig interessierter politischer Beobachter, dass da ein Autokrat am Werk ist, mit dem man keine Freundschaftsverträge schließt. Und so wie die FPÖ das damals gefeiert hat, wir alle können uns an dieses Foto erinnern vor dem Kreml, da war schon klar, da verfolgt jemand eine andere Linie. Norbert Hofer muss jetzt ausrücken, der FPÖ ist das zu Recht aus verflixguten Gründen sehr, sehr unangenehm. Nämlich, wie sehr sie, die Partei, involviert ist in diese ganze Spionageaffäre. Auch das wird noch aufzuklären sein. Die Verbindungen sind auf jeden Fall eng. Und dass die FPÖ, genauso wie andere extrem rechte Parteien, zum Beispiel die AfD, die im Übrigen unter beginnen bei mir als Staatsbürgerin jetzt auch alle Alarmglocken zu schrillen, die im Übrigen in Deutschland den Wirecard-Untersuchungsausschuss geleitet hat. Wir wissen jetzt in Österreich, wo es angeblich Fragen gegeben hat, die an FPÖ-Abgeordnete formuliert wurden von Ott. Was ist da sonst noch passiert? Was liegt da sonst noch im Argen? Da finde ich, wird noch einiges zu klären sein. Und dass Russland versucht, auch Wahlen zu beeinflussen, auch das ist klar. Also ich finde, das Ganze hat neben der Spionagedimension, die schon schlimm genug ist, auch noch eine wirklich brisante politische Dimension.
Das ist völlig richtig.
Aber würden Sie nicht juristisch dann irgendwo sagen, jetzt nur weil es da quasi einen Hobby-Freundschaftsvertrag auf der einen Seite gibt, heißt das ja noch nicht, dass ich da den Spionageskandal deshalb mit verursache?
Nein, aber es ist keine juristische Frage, sondern das ist eine politische Frage und eine Frage des politischen Anstandes. Wie weit lehne ich mich hinaus, mache mit einem derartigen Staat, wie die Frau, wenn Sie richtig sagt, die Krim war damals schon annektiert, völkerrechtswidrig, solche Verträge. Aber das ist juristisch nichts, sage ich einmal jetzt. Ja, also daran kannst du jetzt keine, da gibt es keinen Tatbestand in unserem Strafgesetzbuch, der sowas verbieten würde. Aber schön ist es natürlich nicht, das ist klar.
Das heißt, Herr Walser, wenn man das jetzt anschaut, wir haben die ÖVP, wir haben die FPÖ, wir haben Untersuchungsausschüsse, was sollte man da für den Moment mal herausziehen? Und die Aufklärung?
Ja. Was man herausziehen soll.
Ja.
Naja, ich glaube, ich habe es vorhin schon angedeutet, da muss eine grundsätzliche Entpolitisierung her bei den.
Ja, aber wie könnte die kommen?
Die kommt, indem man beispielsweise eine Kommission einrichtet, 3, 4 honorige Persönlichkeiten, die damit beauftragt werden, dieses ganze Werkel neu aufzustellen. Man wird nicht alle entlassen können, wie der Herr Reinetter zu Recht sagt, aber man wird eine völlig neue Struktur brauchen und völlig neue Verantwortungen. Und man muss schauen, dass künftig das ganze Getriebe außerhalb des politischen Bereichs, also jedenfalls nicht direkt von der Regierung abhängig ist, dass das Parlament natürlich eine gewisse Rolle spielen muss dabei, das ist klar. Aber es muss eine Entpolitisierung, eine ernsthafte Entpolitisierung her. Und das ist möglich. Das gibt es ja auch in anderen. Da gibt es andere Beispiele dafür in der Republik. Also das, warum soll das nicht gelingen? Wir müssen endlich weg von dieser Gängelung durch in den letzten Jahren entweder schwarz oder blau. Das
oder grün.
Ich kann mich nicht erinnern, dass die Grünen den Geheimdienst in irgendeiner Form gegängelt hätten. Im Gegenteil, der Geheimdienst hat leider, glaube ich, in die falsche Richtung häufig ermittelt. Und was ich so mitbekommen habe, haben einige Kollegen von mir das auch mitbekommen als ausgespitzt.
Aber nur ein Satz dazu, wofür die Grünen schon verantwortlich wären, wäre eine raschere Arbeit der Justiz. Nicht nur im Innenministerium ist manches im Argen gelegen in dieser Affäre, auch im Justizministerium. Es gab Anträge auf U-Haft etc. etc., die offensichtlich nicht mit dem allerhöchsten Zeitdruck behandelt wurden. Also ich denke mir, wenn man das aufarbeitet, gehört natürlich das Innenministerium, die Dienste durchleuchtet, aber auch hoch? Was ist in der Justiz passiert? Und einer der Punkte der Aufarbeitung wird wohl auch sein, man braucht gewisse Kontrollinstanzen. Wir alle wissen noch nicht, was auf diesen Laptops war, was noch auf den Handys war. Was ist jetzt, liegt jetzt irgendwo in Russland an Informationen? Aber da bräuchte es schon auch Kontrollinstanzen.
Nur ganz kurz, weil die Grünen angesprochen worden sind. Natürlich, ich bin hier nicht als Vertreter der Grünen, möchte ich dazu sagen. Aber die Alma Zadic hat natürlich schon ein Ministerium übernommen, wo Arbeit Ende nie vorhanden war. Und wir wissen, dass sie sehr wohl in einigen Bereichen hart durchgegriffen hat und enorm unter Druck steht. Also ich würde meinen, diese Arbeit ist sehr gut gemacht worden bisher von ihr.
Aber nein, natürlich gehört die Justiz ins Boot, überhaupt keine Frage. Aber ich frage mich ja vor allem auch, wie das überhaupt möglich war. Da gibt es ja Kollegen, wie der Ott damals sich da alles beschafft hat, abgefragt hat, und das ist niemandem aufgefallen, jahrelang offensichtlich. Das ist schon ein interessanter Punkt. Und das ist natürlich eine Sache, die kann nur polizeiintern aufgeklärt werden. Also da wird man sicher auch noch sehr genau hinschauen müssen. Aber natürlich, dass die Justiz das kein Ruhmesblatt ist, wie so manche andere Kausen, ist auch keine Frage.
Aber wenn der Vorgesetzte selber natürlich mitspioniert für die Gegenseite,
ja, dann ist schwer.
Ist das mit der Kontrolle.
Ja, aber trotzdem ist ja keiner von den Beamten sozusagen auf einer Insel. Nicht? Und wenn man sich auch gehört hat, ich habe das kurz beim Weg daher gesehen, da war jetzt eine Beamtin, die damals bei der Hausdurchsuchung BVT dabei war, und die hat gesagt, das war unfassbar, wie sich die aufgeführt haben.
Die Leiterin des ehemaligen Referats für Rechtsextremismus.
Referat. Und interessant war, dass die überall reingegangen sind, alles zerlegt haben, und ein Zimmer haben sie gar nicht betreten. Und der Kollege hat gar nicht mitgekriegt, dass da Hausdurchsuchung ist. Fragt man sich, ja, wie geht denn das? Ne? Also da gibt es schon einige Merkwürdigkeiten,
okay,
die aufzuklären sein werden.
Ja, du, Felix Austria, sage ich. Ja. Also es viel wirklich aufzuklären. Felix, es ist vielleicht in dem Fall. Ja, aber es wird ziemlich sehr interessant, was da noch rauskommt. Das werden wir auch von Ihnen dann hoffentlich erfahren im Profil. Wir schauen mal zu unserem nächsten Thema. Der Vorstand des Rewe-Konzerns, das ist der große Lebensmittelhändler, da gehören Billa, Billa Plus, aber auch Pipa, Adek und viele andere Sutterlütti dazu. Der Vorstand dieses Rewe-Konzerns, Marcel Harasch, der fordert längere Öffnungszeiten im Land. Er schlägt vor, bis zu 23 Uhr, Herr Walser. Und Herr Harasch sagt, das sei es nämlich an der Zeit, von dem, Zitat, nostalgischen Konstrukt alter Öffnungszeiten sich zu verabschieden.
Das ist, ja, Sie jubeln.
Ich würde gerne sagen, aber sprechen Sie.
Klassische Ausdrucksweise von Propagandisten des Neoliberalismus. Wir müssen in Österreich schauen, dass wir das, was wir haben, an sozialem Frieden behalten. Unsere Gesellschaft driftet auseinander, immer mehr. Menschen vereinzeln, kommen nicht mehr zusammen. Und jetzt sollen Arbeitszeiten genau in einem Bereich. Wer arbeitet denn in diesen großen Konzernen? Das sind meistens schlecht bezahlte Frauen zum größeren Teil. Und die müssen vom Staat geschützt werden. Natürlich ist es für den Einzelnen oft angenehm, wenn er um 10, um 11 in der Nacht auch noch einkaufen kann. Aber diese Entwicklung muss gestoppt werden. Die jetzige Regelung, die scheint mir schon an der Grenze zu sein. Da noch weiter zu gehen, halte ich für fatal. Und ein Wort dazu. Das ist ein typischer Vorstoß von großen Konzernen. Was sagen denn die kleinen Einzelhändler dazu? Was sagt ein Unternehmer dazu, der 2, 3 Angestellte nur hat? Wie soll der diese Arbeitszeit managen? Wird er nicht können? Und dann haben die Großen noch mehr Marktanteil. Also wir müssen auch an die kleinen Unternehmer denken, an die kleinen Geschäfte denken, die in der Innenstadt in Wien oder am Land, diese kleinen Kaufleute, die müssen auch geschützt werden. Und durch solche Regelungen, durch solche Vorstöße der großen Konzernen kommen die arg in Bedrängnis.
Ja, also ich glaube, um die kleinen Händler geht es da gar nicht, nämlich zumindest was die normalen Geschäfte anlangt. Also ich muss tief Luft tun, weil, also ich bin ganz komplett konträrer Meinung zu Ihnen.
Das habe ich vermutet.
Ja, naja, wieso? Das kann, muss ja nicht sein.
Die Einschätzung.
Muss ja nicht sein. Ich habe unsere Ladenschluss Schlusszeiten, Ladenöffnungszeiten ist ja ein schwacher, falscher Ausdruck, Schlusszeiten nie verstanden. Ich habe nie verstanden, warum wir als einziges Land in Europa zusperren müssen um 6 Uhr am Abend, mittlerweile um 8 Uhr oder um 9 Uhr und am Sonntag überhaupt nichts offen haben darf und am Samstag nur sehr eingeschränkt, mit Ausnahmen in den Tourismusgebieten. Warum bitte? In ganz Europa kannst du am Sonntag einkaufen, überall in jeder Hauptstadt. Es ist wunderbar. Und es hat ja überhaupt nichts mit sozialem Frieden oder sonst was zu tun, denn die Leute verdienen ja dasselbe oder mehr, wenn sie in gewissen Zeiten arbeiten, wollen das auch. Das soll liberalisiert werden, das soll sich jeder selber aussuchen und jeder Kaufmann weiß, was ihm und seiner Kundschaft gut tut. Und wenn der große Biller zusperrt, dann sperrt der kleine Kreisler auf. Das habe ich zum Beispiel, meine Frau ist aus Irland, in Irland 100-mal gesehen. Am Sonntag haben die ganzen Großen zu, die Lebensmittler. Und der kleine Kreisler verdient sich Bombe, wunderbar. Oder am Abend. Ich meine, abgesehen davon, dass bei uns ja viele, speziell türkische Händler, sie nichts pfeifen um diese Zeiten. Aber das nur nebenbei erwähnt. Aber
das ist ja den Sonntag auch noch.
Selbstverständlich.
Das will ich nicht einmal reden.
Selbstverständlich hat in einer Großstadt wie Wien die Möglichkeit, am Sonntag einzukaufen. Die werben alle aus Bratislava, Prag und ich weiß nicht was bei uns in den Rundfunkfernsehen und Zeitungen mit ihren Sonntagsöffnungen. Natürlich gehört am Sonntag aufgesperrt, wenn der Markt will.
Schauen wir mal auf die Öffnungszeiten. Wir haben uns das nämlich ein bisschen angesehen. Ja. Und eine, das so gesehen, kann ich es tatsächlich aktuell gerade bestätigen, war letzten Sonntag in Bratislava. Ja. Das ist ja von Wien nicht weit weg. Und am Sonntag tatsächlich in einem riesengroßen Einkaufscenter gesessen. Das war geöffnet bis 21 Uhr am Sonntag. In Bayern, das ist ein bisschen strenger, bis 20 Uhr. Ja. Tschechien, keine geregelten Zeiten. Slowakei, nein. Ungarn, nein. Slowenien, da ist es dann schon ein bisschen geregelt. Da ist unter der Woche bis 21 Uhr erlaubt. Italien, keine geregelten Zeiten. Ja, in wunderbar. Der Schweiz ist es tatsächlich wieder strenger. Das ist nur zur Vollständigkeit halber. Dann hat aber Herr Einetter, Frau Lindinger, schon auch recht. Rund um uns ist das kein Problem, dann fahre ich halt nach Ungarn, in die Slowakei, Tschechien.
Das ist, Kaufkraft fließt ab und wir schauen zu und sagen, hurra, wir haben am Sonntag zu. Na bitte, das kann doch nicht wahr sein, dass Sie ernsthaft diese Meinung vertreten. Sie nehmen ja niemandem was weg, natürlich, wenn Sie am Sonntag aufsperren. Ja,
Moment.
Sie zwingen,
also
wir reden ja, wir sind ja nicht im Sklaven.
Die Leute das ja bei den momentanen Öffnungszeiten auch ein.
Ja, und in Bratislava und im Internet.
Ja, das ist das große Argument.
Das ist eines der zwingenden Argumente.
Ja.
Und ich verstehe nicht, was spricht denn dagegen?
Ich habe es Ihnen versucht. Es wird
mir doch erklärt, was für sozialer Frieden.
Das muss ja keiner. Wir kennen das ja auch in den USA. Schauen Sie sich die amerikanische Gesellschaft an.
Es muss ja keiner arbeiten, wenn er nicht will. Aber er kann und er kriegt Bombe bezahlt am Sonntag.
Ja,
und viele wollen das. Die wollen unter der Woche.
Das ist derart lebensfremd, was Sie da sagen. Und es muss niemand arbeiten. Jetzt schaue ich mir an, eine Verkäuferin bei Rewe, die sagt, na, ich arbeite nur von Montag bis Freitag und am Sonntag nicht. Ja, die ist halt weg.
Das ist ja nicht wahr.
Ja, ja.
Die einen wollen das, die anderen wollen das.
Da ist der Lohndruck jetzt schon gewaltig. Und Sie wollen das noch weiter erhöhen. Das kann nicht sein. Diese Entwicklung in Österreich muss gestoppt werden. Und da bin ich
mir... Was ist, noch mehr zugesperrt werden, oder?
Da bin ich mir... Na, die Entwicklung von weitere Öffnungszeiten und noch mehr Druck auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, das muss gestoppt werden.
Darf ich mal bitte Frau Linsinger auch hören?
Ja,
wo stehen Sie da? Jetzt haben wir offensichtlich zwei sehr konträre Meinungen. Ich habe jetzt auch versucht, ein paar Fakten zu bringen. Rund um Österreich wird scheinbar liberaler gesehen als hier im Großteil, als in Österreich. Wo stehen Sie da bei dem Thema?
Das ist einmal eindeutig. Was auch eindeutig ist, was immer passiert, es wird ja keine Regelung geben, die nur für Rewe gilt, sondern wenn, dann würde es für alle gelten. Ich sehe Ihre Argumente schon mit dem Druck auf Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Ich denke mir allerdings, warum nicht ausprobieren? Wir haben im Moment eine Situation, wo fast alle Unternehmen händeringend Arbeitskräfte suchen oder umgekehrt argumentiert, es können sich die Leute aussuchen, wo sie arbeiten.
Genau.
Wer keine ordentlichen Bedingungen bietet, der wird auch keine Beschäftigten finden. Und ich glaube, man muss auch differenzieren. Es wird wenig Sinn haben, in kleineren Orten offen zu halten, bis weiß Gott wann. in der Früh oder am Abend, man wird das differenzieren. Ich verstehe jetzt prinzipiell nicht, warum ich zwar einer Tankstelle mir Milch kaufen kann.
Genau so ist, weil es den Kreislauf nicht mehr gibt.
Also das finde ich dann keine sehr kluge Regelung. Ob es nicht gescheiter wäre, es ein bisschen pragmatisch auszuprobieren. Ob es einen Bedarf gibt, das kann ich nicht abschätzen. Was ich mir schon denke, wenn man durch die Wiener Innenstadt flaniert an einem Sonntag, gibt es da Leute, die sich an den Schaufenstern die Nase platt drücken. Ja. Möglicherweise wäre es klug und möglicherweise könnten andere Öffnungszeiten so sein, dass man anderswo zu hat. Also möglicherweise wäre es sinnvoll, es einfach mal auszuprobieren, ganz pragmatisch, natürlich mit Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Aber ich glaube, derzeit kann man sich's aussuchen. Warenverkäuferin ist derzeit ein Mangelberuf. Ich sag's nur, steht auf der über 100 Berufe fassenden Mangelberufsliste. Also die werden extrem
nachgefragt. Warenverkäuferin. Aber Herr Walser, es hat Frau Linsinger spannende Argumente gebracht. Wir sind dann sehr gespannt, wie Sie darauf antworten. Wir haben dann auch Sie, meine Damen und Herren, zumindest die Wienerinnen und Wiener, gefragt, was meinen eigentlich Frau und Herr Österreicher zu dem Thema und was wäre, das ist tatsächlich mehr Flexibilität oder weniger Arbeitnehmerinnenschutz. Wir sind gleich wieder zurück. Bleiben Sie bei uns. Willkommen zurück bei Wild umstritten, heute mit Eva Lindinger vom Profil, Harald Walser, ehemals von den Grünen, und Manfred Einnitter, dem Schlachtross der Strafjustiz. Wir sprechen über die Ladenöffnungszeiten und da gibt es vom Bildervorstand den Wunsch, die doch unter der Woche bis 23 Uhr auszuweiten. Da hat Eva Lindinger gesagt, man könnte es doch tatsächlich einfach ausprobieren. Natürlich schon immer auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu achten, aber einfach ausprobieren. Herr Walser, Sie sind da dagegen. Aber was spricht denn gegen das einfache Ausprobieren?
Also Punkt 1, einfach ausprobieren, wenn man das einführt, das ist eine Katastrophe für die Beschäftigten. Weil die müssen, die werden gezwungen. Und wenn Sie sagen, es gibt jetzt schon, Sie sagen ja, es gibt jetzt schon zu wenig Verkäuferinnen, die sich diesen Job antun, weil er nicht attraktiv ist, weil er schlecht bezahlt ist. Und jetzt sollen wir das ausweiten. Woher sollen die Arbeitskräfte kommen, wenn man das ausweitet? Bombig verdienen, sagen Sie.
Na sicher.
Ja, also die Verkäuferin schaue ich mal an, die bombig verdient. Das sind schlecht bezahlte Jobs im Großen und Ganzen. Da verdient niemand bombig. Und das sind Frauen, die sich, also meistens Frauen, die sich auch kaum politisch artikulieren, die kaum gewerkschaftlich organisiert sind, die sitzen wirklich auf dünnem Eis und haben alle Angst und sind meistens in sehr prekären Lebenssituationen. Und auf solche Menschen weiter Druck auszuüben, das lehne ich absolut ab.
Sie reden ja völlig am Thema vorbei.
Ich rede nicht am Thema vorbei, ich rede von den Auswirkungen, Herr Einnitter. Ich rede von den Auswirkungen, die eine derartige Ausweitung der Öffnungszeiten hätte.
Das ist ja Ihre freie Erfindung. Ob die am Sonntag arbeiten oder am Dienstag oder am Montag,
ist doch vollkommen wurscht.
Und manche wollen das. Die wollen am Sonntag arbeiten und dafür am Montag daheim bleiben oder am Dienstag. Wo ist denn da das Problem? Schauen Sie, die Sonntagsruhe war ja eine historische Geschichte durch die Kirche. Wie so vieles haben wir das der Kirche zu verdanken. So, die ist natürlich auch dagegen. Ja. Nur wer geht denn heute noch in die Kirche? Also dieses historische Argument ist einmal völlig, und die Grünen schon gar nicht, dieses Argument ist einmal völlig weg. So, also bleibt der Druck, ich sehe nicht, wo da ein Druck sein soll, wenn sich der Mensch aussuchen kann, wann er arbeitet und um nichts anderes geht. Die sollen ja nicht mehr arbeiten deswegen, die sollen ja zu einer anderen Zeit arbeiten.
Aber ich habe ein Argument, da bin ich gespannt, wie Sie dagegen ankommen. Wir haben nämlich die Wienerinnen und Wiener heute befragt, was Sie denn von dieser Idee halten würden, von längeren Ladenöffnungszeiten. Und Achtung, Sie sind nicht nur beschäftigt im Handel, den wir gefragt haben, sondern ganz einmal Kundinnen und Kunden. Hier das Ergebnis.
Es war immer so, braucht man nicht.
Naja, die Idee ist nicht schlecht, nur ich würde es nicht für die ganze Woche einführen, weil die Leute wollen ja nach Hause gehen auch einmal. Aber es würden ein paar Leute, die was keine Arbeit haben oder nur Kurzarbeiten haben, eine Chance haben, einen zweiten Job zu bekommen.
Also ich finde das schlecht, weil es fördert nur den Konsum noch mehr konsumieren. Ich meine, für Leute, die bis spät am Abend arbeiten müssen, ist es sicher besser, aber was ist mit den Mitarbeitern? Findet man überhaupt welche?
In anderen Ländern ist das allerdings ganz normal. Finden Sie, dass Österreich da nachziehen sollte?
Sollte nicht nachziehen. Was in anderen Ländern normal ist, muss für uns nicht gelten. Wir haben schließlich auch eine andere Tradition.
Ich finde es nicht gut, weil ich meine, wer geht so spät einkaufen?
Unnötig.
Ja, warum?
Wir tun die Angestellten leid.
Aber Herr Eineter, ja. Wir haben doch letztens eine Leitkultur gesucht, da hätten wir es. Nur was die anderen machen müssen, wir es noch lange nicht. Unser Fehler, diese Journalisten.
Ich weiß nicht, ich muss da jetzt, auch wenn ich mir das anhöre, es soll ja kein Mensch auch nur eine Sekunde länger arbeiten oder mehr arbeiten. Nur zu einer anderen Zeit. Ich weiß nicht, reden am Thema vorbei. Keiner soll mehr arbeiten, sondern er soll nur zu einer anderen Zeit arbeiten.
Und woher wenn das die Mehrheitsmeinung ist, also wenn das jetzt repräsentativ ist und Leute ohnehin nicht einkaufen wollen, dann würde dieser Versuch...
Nach einem halben Jahr wieder zu.
Ist es... Ja. Ein recht kurzer Versuch und er würde sehr bald beendet werden.
Und der Lugner redet ja auch seit Jahren, dass er das gerne hätte, nicht? Sonntagsöffnung und ich weiß nicht was. Und der ist auch kein Trottel. Also es muss ja irgendeinen Grund geben. Es muss ja irgendeine Untersuchung geben, die den Herrn, vom Rewe?
Harrastich,
ich habe ihn persönlich kennen, merkt man trotzdem den Namen nicht. Der dazu veranlasst, das zu fordern. Das heißt, es muss ja Umfragen, Studien, schieß mich tot geben, die belegen, dass ein Bedarf da ist. Mhm. Sonst würden die das ja nicht alle wollen vom Herrn.
Die Konzerne bekommen noch mehr Marktanteil, ist ganz klar. Die Kleinen gehen drauf, die werden das nicht mit durchhalten können. Konzerne werden die Profiteure sein.
Der kleine Kreisler kennt ja profitieren.
Herr Walser, da ist dann oft auch das Argument, das Internet hat keine
Öffnungs-
oder Ladenschlusszeiten. Das ist 24/7 offen, ja, und wenn der Handel da nicht mit kann, von 8 bis 18 Uhr, wird das Internet nicht besiegen. Was halten Sie dem
Internet? Also das Internet ist garantiert ein Problem, aber das werden wir nicht durch längere Öffnungszeiten lösen können, sondern da braucht es Regularien anderer Art. Mhm. Da verändert sich einiges, das stimmt. Ich habe das heute gehört, dass doch die großen Kaufhäuser in Deutschland größtenteils gerettet werden sollen. Ich halte es auch für ein Geschäftsmodell, das wahrscheinlich ein Ablaufdatum hat. Die großen Kaufhäuser, diese Gemischtwaren, die dort alle gekauft werden können, ich glaube, das ist vorbei. Das ändert sich und das Internet ist ein Problem, aber mit längeren Öffnungszeiten davon profitieren, ich habe es jetzt ein paar Mal gesagt, die Konzerne und nicht der kleine Einzelhandel. Und den müssen wir schützen. Diese Infrastruktur müssen wir schützen.
Das war gut verräterisch, weil der Konsument ist ihnen wurscht.
Nein, der Konsument ist mir nicht.
Sie reden von den Konzernen und von den kleinen Angestellten. Was ich will, ist ihnen egal,
also
als Konsument.
Nein. In Österreich ist es nicht so, dass jemand keine Lebensmittel kaufen kann, weil er gar keine Möglichkeit hat, einzukaufen.
Auf der Tankstelle.
Wir haben 72 Stunden. Jedes Unternehmen hat 72 Stunden zur Verfügung. Ich halte das schon für ausreichend. Und es gibt viele Ausnahmen, Frau Linsinger. Es ist nicht nur die Tankstelle, auch der Bäcker kann offen halten. Die Landeshauptleute können individuelle Lösungen, lokale Lösungen, regionale Lösungen finden für längere Öffnungszeiten. Da gibt es ein ganzes Bündel an Möglichkeiten. Dort, wo der Bedarf da ist, dort kann gehandelt werden.
Okay. In Wien.
Frau Lindegan, bringen wir es an den Punkt. Vielleicht ein letztes Argument noch, dass natürlich viele Berufsgruppen, auch Ihre und meine, gibt, die eigentlich 24/7 auch arbeiten, denken Sie an den öffentlichen Verkehr, wie auch immer. Warum ist man dann immer auf dem Handel dann sehr erpicht? Ist es, weil der Herr Walser sagt, das sind jetzt schon Menschen, die nicht sehr viel verdienen. Ich weiß nicht, ob der Lokführer so viel mehr verdient.
Wer fährt auch am Sonntag, oder?
Ja,
am Sonntag, ich arbeite nicht.
Da ist schon ein bisschen verräterisch. Es gibt natürlich die ganz klassische Unterscheidungen, eher männliche Berufe, die traditionell besser bezahlt werden, in Berufe wie zum Beispiel Pflege, im ganzen medizinischen Dienst, die naturgemäß auch 24/7 arbeiten, da wird eher schlecht bezahlt. Ich glaube nur, dass durch die derzeitige Situation, wir hatten sehr, sehr lange in Österreich eine Situation, wo die Arbeitslosigkeit eher hoch war, wo eben eher die Unternehmen und die Unternehmer bestimmt haben, was die Regeln sind. Derzeit ist es ein Nachfragemarkt. Es gibt dann Arbeitskräftemangel. Und ich denke, wer immer schlechte Bedingungen bietet, die wird keine Arbeitnehmerinnen finden. Und das könnte eine ideale Phase sein, um so etwas auszuprobieren. Und eben all das, was Sie gestartet haben. Sie haben sich beide sehr ausgereckt. Ich würde gerne meinen Satz fertig. Bitte, ich erkläre. Bedenken, die ich ernst nehme, aber da könnte man es wirklich einmal probieren, relativ gefahrlos. Es gibt, Sie waren Bildungssprecher, Sie kommen aus dem Schulsystem, da gibt es ungefähr 30.000 Schulversuche. Warum soll man nicht auch einmal in anderen Bereichen einen Versuch machen und dann schauen, funktioniert es? Und dann kann man immer noch die Schlüsse daraus ziehen.
Dann sage ich vielen herzlichen Dank. Das finde ich einen sehr, sehr interessanten Aspekt, der, glaube ich, beide Seiten auch ganz gut zusammenbringt. Und gibt auch mir die Gelegenheit, zu unserem abschließenden Thema zu kommen. Das ist für viele ein tatsächlich historischer Wendepunkt. Erstmals hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, der EGMR, ein Land wegen mangelndem Klimaschutz verurteilt, ganz konkret unsere Nachbarn in der Schweiz. Die Klage eingebracht hatte der Verein Klimaseniorinnen Schweiz. Und da haben wir mit Pia Hollenstein gesprochen, die sich im Puls24-Interview freut.
Das ist ein großer Sieg, das ist ein Wahnsinnserfolg. Gerade mit so viel hätten wir nicht gerechnet. Wir dachten, irgendetwas wird dann schon nicht akzeptiert, aber wir haben auf der vollen Linie gewonnen. Das heißt, es ist einerseits natürlich ein Erfolg für uns als Verein von älteren Frauen, 2500 sind wir unterdessen, aber es ist vor allem ein Erfolg fürs Klima und das, darum geht es ja. Und dass die Schweiz zu wenig macht gegen die Klimakrise, das war uns klar, aber der Schweiz ist es nicht klar. Und jetzt haben wir gewonnen, jetzt ist die Schweiz gefordert.
Herr Einreiter, die Dame sagt hier und freut sich ein Erfolg fürs Klima.
Ja, ich wage das zu bezweifeln. Ich anerkenne, dass das ein historischer Tag ist, gestern war. Sage auch, ich habe dieses Urteil im Detail noch nicht studieren können, weil ich war nur aus den Medien. Nur glaube ich, dass der Jubel in dieser euphorischen Form übertrieben oder verfrüht ist. Denn was soll man jetzt daraus ableiten? Die Schweiz, wohlgemerkt die Schweiz, kein EU-Mitglied, muss jetzt irgendwelche Klimaziele festlegen oder irgendwelche gesetzlichen Maßnahmen treffen. So, betrifft uns gar nicht, wir sind in der EU, wir haben einen EU-Klimaschutz, da gibt es Ziele, da gibt es Jahreszeiten, bis zu was umgesetzt sein will. Daher betrifft uns das genau überhaupt nicht. Stimmt. Neu ist nur, und das ist vielleicht für uns schon auch von Bedeutung, dass die NGOs und jetzt jeder irgendwie daherkommen kann und klagen kann. Die Frage, die sich mir stellt als Juristen und Anwalt, ist, auf was der klagen wird? Auf was soll der wen klagen? Das hat sich mir noch nicht erschlossen. Also ich will jetzt ein besseres Klima. Okay, jetzt klage ich den österreichischen Staat auf, er möge, weiß ich nicht, was soll er beschließen? Er möge CO2 herunterfahren bis in 2 Jahren, die Autos verbieten, die Heizungen verbieten oder was soll der bitte klagen? So, wenn er das nicht macht, dann klage ich auf Schadenersatz. Dann muss ich Einzelner nachweisen, dass ich durch mangelnde Klimaschutzmaßnahmen geschädigt bin und einen Schaden erlitten habe. Na, wie soll denn das gehen, bitte?
Herr Walser, wie soll das gehen?
Na, da muss ich noch einen Gedanken dazu. Mir kommt es ein bisschen so vor, wie das Pinkeln im Schwimmingpool, nicht? Wir sind hier in einem winzigen Land, also die Schweiz ist noch kleiner und wir sollen jetzt in der Schweiz und in Österreich das Klima retten. Russland, China,
also
Amerika.
Ich kann das Argument wirklich nicht überhören. Wir sind in Verantwortung für unsere Kinder, für unsere Enkelkinder. Ja. Und wir müssen hier mal, denn Europa und Österreich, wir haben überdurchschnittlich viel dazu beigetragen, dass wir diese Klimakrise jetzt haben. Und wir sind verdammt noch einmal in der Pflicht.
In Österreich haben wir überdurchschnittlich beigetragen?
Natürlich.
Sagen Sie, warum leben Sie?
Ja, und jede Statistik belegt Ihnen das. Das ist historisch gewachsen seit der Industrialisierung. Pulvert Europa extrem viel hinaus.
Österreich,
ja, wir sind, Österreich ist ein industrialisierter Staat in Europa, bitte, wir sind beteiligt. Okay. Und wir leiden auch viel stärker. In der Vergangenheit ist die, ich glaube 2023 war das, hat man die durchschnittliche Erwärmung weltweit auf 1,1 Grad hat man festgestellt. Europa ist doppelt so stark betroffen. Der europäische Kontinent ist viel, viel stärker betroffen.
Also Amerika,
innerhalb Europas ist Österreich noch einmal am stärksten betroffen. Wir haben 2,7 Grad Erhöhung. Also wir sind verdammt noch einmal in der Pflicht, hier endlich etwas zu tun. Und es ist ein Skandal, dass die ÖVP sich bis heute weigert, das Klimaschutzgesetz zu unterschreiben.
Gut,
das ist dringend notwendig, damit wir unseren Anteil leisten. Und das tun wir derzeit nicht. Abgesehen davon, wenn es um die Zahlungen geht. Wir werden demnächst laut Rechnungshof 9,7 Milliarden bezahlen müssen, weil wir säumig sind. Da gibt es eine zweite Berechnung, wenn Maßnahmen greifen, dann sind wir aber immer noch bei 4,7 Milliarden. Sollen wir nicht dieses Geld statt als Strafe zu zahlen in Klimaschutzmaßnahmen?
Ja, Frau Lindsinger, Frau Lindsinger, ist bitte am Wort.
Wenn sich die beiden so aufregen, ich denke, es geht um vier Punkte. Erstens wurden in Österreich etliche Klimaklagen abgewiesen, auch von Jugendlichen, von Kindern, immer mit dem Argument, es sei schwer feststellbar.
Ja, mit Recht.
Der Verfassungsgerichtshofpräsident selbst hat gesagt, er wartet mit Interesse auf andere Entscheidungen, dann kann man möglicherweise auch diese Klagen anders zulassen.
Genau.
Zweitens, es ist ziemlich klar, was da geklagt wurde, nämlich der Kern war, dass die Schweiz zu wenig an Klimaschutz unternimmt. Dazu muss man aber wissen, die Schweiz steht sogar besser da als Österreich. In allen Klimaschutzindizes hat die Schweiz bessere Werte, das heißt, das ist für Österreich doppelt relevant. Drittens denke ich mir, das kommt zu einem sehr entscheidenden Zeitpunkt. Es finden gerade die Vorbereitungen, die Wahlkampfauftakts zu den EU-Wahlen statt. Die EU-Kommission hatte ein an sich sehr ambitioniertes Klimaschutzprogramm, das im Lauf. Ich habe Ihnen, vielleicht schaffen Sie es einmal kurz ohne unterbrechen. Machen wir mal einen Test. Hatte ein sehr ambitioniertes Klimaschutzprogramm, das im Lauf der Jahre verwässert wurde. Das ist jetzt ein idealer Zeitpunkt, um das Thema auch neu auf die politische Agenda zu setzen. Und das halte ich für eine der wesentlichsten Folgen dieses Urteils. Dass es zeigt, die Bürgerinnen und Bürger nehmen das nicht mehr hin, die können klagen. Und das wird auch dem EU-Wahlkampf einen neuen Drive verleihen, weil dass es die Klimakrise gibt, dass etwas passieren muss, das bestreitet ja niemand, der bei Sinnen ist. Und dass die EU, wie alle reichen Staaten, überdurchschnittlich beitragen zu den Emissionen, das ist auch klar. Und in Österreich selbst ist zwar jetzt einiges erreicht worden und es gehen die Emissionen nach unten. Manche Dinge sind aber immer noch erbärmlich. Es gibt immer noch Bundesländer, wo keine Windräder stehen, obwohl das so leicht wäre, etc. Und ich glaube, die Bevölkerung ist da teils weiter als die Politik, egal welchen Bereich man sich anschaut. Es gibt einen Run auf in Wien Balkonkraftwerke, in anderen Bundesländern, wo eher Einfamilienhäuser dominieren, auf Solarkraftwerke, auf den Dächern. Und man spürt es überall. Man muss nur mit Landwirten reden. Man muss reden mit Organisationen wie der österreichischen Hagelversicherung, die sagt, wie teuer es ist, so viel im Unwetter.
Nehmen wir das gleich weiter. Die Stimme hat 30 Grad.
Wenn Sie eine Stunde reden, dann ist es schwer.
Das war keine Stunde.
Ihr
wollt mir allen Ernstes erklären da drüben, ihr zwei, entschuldigen Sie, dass wir schlimmer sind, Klimasünder als China, Japan, die ganze Asien und Amerika. Das wollt's mir da wirklich sagen,
gesagt,
öffentlich?
Österreich steht schlechter da als die Schweiz.
Ja, die Schweiz, das mag schon sein. Ja. Aber dass die größten Umweltsünder auf dieser Erde Asien und Amerika sind, sind wir uns schon einig, oder nicht?
Aber in Österreich sind
wir
da auch.
Bevölkerung. Pro Kopf. Aber wir sind so ein Mickey Maus, bitte, international. Und wir können in Österreich Klima retten, was wir wollen, während die Klimasünder woanders sitzen.
Wir können unseren Einfluss in der EU geltend machen. Und die EU ist ein wirtschaftlicher Riese, leider ein politischer Zwerg. Aber wenn die EU Regeln festlegt,
Aber Herr Netter, das ist jetzt nur eine juristische Frage. Also ich persönlich würde jetzt auch sagen, dass ich nicht glaube, dass zum Beispiel Österreich alleine den Klimawandel stoppen könnte. Ja. Aber Österreich hat sich verpflichtet, Klimaziele einzuhalten. Und wenn jemand sich zu etwas verpflichtet und er hält es dann nicht ein, was soll ich denn als Bürgerinnen und Bürger tun? Ich muss den klagen.
Das ist
und dann
richtig.
Ist das doch ein gutes
Urteil. Aber da müssen wir noch lange warten mit der Klage, weil die Klimaziele, die Frau Linsinger besser, bitte unterbrechen Sie mich kurz, bis wann wir in Europa EU-weit die Klimaziele
reinschreiben.
Welches Jahr?
Österreich ist sogar teils ambitionierter, hat manches nach unten revidiert und sonst, das ist im Lauf der nächsten paar Jahre.
Gut.
Und das wird sündteuer werden und Österreich ist derzeit nicht gerade auf Erfolgskurs, die Ziele zu erreichen.
Okay.
Kann sich ändern, aber gerade der Verkehr...
Aber man bemüht sich, werden wir zugeben. Ne? Und ich mein,
die Frage ist,
noch
wie
gesagt,
stark, das war die Klage in der
das
Schweiz.
Das mit den Gesetzen nimmt sie bei den Grünen ja nicht so ganz genau, ne? Weil die Frau Bundesminister Gewessler kümmert sich gar nicht um Gesetze.
Der Lobau ist ein relativ lockerer Umgang mit Menschen.
Ja. Und die Frau Gewessler baut ihn nicht.
Ja.
Das ist Amtsmissbrauch.
Alter.
Ja.
Alter. Okay, gut. Ich glaube, wir können es jetzt mal stehen lassen. Also, wir sagen jetzt mal, es gibt dann tatsächlich ein wegweisendes Urteil. Wir werden sicherlich dann auch schauen, inwieweit das dann Konsequenzen haben wird. Jedenfalls kann man sagen, egal wie man jetzt überzeugt ist, ob es Klimaschutz was bringt oder nicht, da kann man wirklich sagen, also, wenn es nicht hilft, schaden wird es auch. Also und in diesem Sinne kann man da uns alle, glaube ich, an die Nase nehmen. Ich bedanke mich sehr, insbesondere bei den sehr hitzigen Herren. Vielen herzlichen Dank, Manfred Einhalter, Harald Weiser, Dankeschön. Vielen herzlichen Dank, Eva Rinsinger, dass Sie da der Turm in der Schlacht waren. Auch
ich könnte Diplomatin werden vielleicht.
Auf jeden Fall. So, für Sie geht es wie folgt weiter. Wir haben es ja schon besprochen, diesen Fall Egisto Ott. Da begrüßt jetzt Gundula Geiginger ein Pro und Contra, eine sehr, sehr spannende Runde. Andreas Hanger von der ÖVP, Peter Pilz, unser Stenzel, Falter Chefredakteur Florian Klenk. Thema Gentenhochburg Österreich werden wir ausspioniert und gesteuert. Das gibt es jetzt direkt im Anschluss und wir sehen uns morgen wieder bei Wild umstritten. Da dann zu Gast Manager Ralf Wolfgang Lothart, die ehemalige Gesundheitsministerin Andrea Gdolski und Werner Gruber, der Physiker der Nation. Morgen müssen wir auf jeden Fall besprechen, Herbert Kickl im Untersuchungsausschuss. Wir sehen uns morgen wieder um 21 Uhr.
Das wird spannend.